HR Info. Politik.
Genug ist genug, hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt und eine Neuwahl angekündigt. Denn FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wurde gefilmt, als er auf Ibiza mit der angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen beisammensitzt. Für Wahlkampfhilfe und Geld bietet Strache als Gegenleistung öffentliche Aufträge an. 2 Jahre ist das schon her, aber am Freitag wurde das Video öffentlich. Und seitdem ist in Österreich nichts mehr, wie es war. Österreichs FPÖ-Chef bot Aufträge für Wahlkampfhilfe an. So hieß die erste Meldung am Freitagabend. Da war viel noch nicht klar, welche Tragweite das haben würde. Doch was folgte, war ein Skandal im Schnelldurchgang, inklusive Rücktritt des Vizekanzlers Strache und der Ankündigung einer Neuwahl durch Kanzler Kurz. Eine Woche vor der Europawahl wird Österreich von der Ibiza-Affäre erschüttert. Andreas Rippel gibt uns einen Überblick über die Ereignisse an diesem Wochenende.
Am Freitagabend um 18 Uhr veröffentlichen der Spiegel und die Süddeutsche ein Video, das den FPÖ-Chef und österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache in einer Villa auf Ibiza zeigt. Mit dabei auch sein Ziehsohn und Fraktionschef Johann Gudenus und eine angebliche Nichte eines reichen Russen, die bei dieser Falle offenbar als Lockvogel auftritt. Das Video stammt aus dem Sommer 2017. In dem Film geht es darum, dass die Frau die österreichische Kronenzeitung aufkaufen und mit ihr die FPÖ publizistisch fördern könnte, offenbar mit Schwarzgeld. Heinz-Christian Strache darin.
Wenn das Medium in 2, 3 Wochen vor der Wahl plötzlich dieses Medium auf einmal uns pusht, dann machen wir nicht 27, dann machen wir 34. Ja, das geht auch
dazu. Wenn die Kronenzeitung die FPÖ vor der Parlamentswahl 3 Monate später pushe, könnte die Partei statt 27 34% erreichen. Sobald die Frau die Kronenzeitung besitze, müsse man offen reden.
Sobald das der Fall ist, müssen wir ganz offen reden. Dann müssen wir zusammenrufen müssen und sagen, so, da gibt es bei uns in der Krone, zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen gepusht werden, diese 3, 4 Leute, die müssen abserviert werden.
Mit zack, zack, zack meint Strache die Themen, die gesetzt werden sollten. Und dazu sollten einige Mitarbeiter gepusht und andere abserviert werden. Im Gegenzug, so führt Strache dann weiter aus, solle die Frau einen Baukonzern gründen. Dann könne Strache als Mitglied der neuen Regierung Bauaufträge etwa für Straßen vom bisherigen Auftragnehmer Strabag an sie geben. Und zwar mit Überpreis, also zu verteuerten Konditionen. Und damit zulasten der Steuerzahler.
Dann sage ich Ihnen, soll sie nämlich eine Firma wie die Strabag gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, sind Zielabwehr.
Außerdem geht es um die Verschleierung von Parteispenden. Strache zeigt einen Weg, wie mit Parteispenden der Rechnungshof umgangen werden könnte. Die Berichterstattung löste in Österreich ein politisches Erdbeben aus. Schon am Samstagmittag treten Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus von ihren Ämtern zurück.
Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen, katastrophal und ausgesprochen peinlich. Es war ein typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe, mit dem ich ja wahrscheinlich auch die attraktive Gastgeberin beeindrucken wollte, und ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert auch agiert.
Am Abend geht der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz vor die Presse. Zunächst zählt er die Erfolge seiner Regierung auf, dann aber spricht er in bemerkenswerter Offenheit über die Verfehlungen seines rechten Koalitionspartners FPÖ.
Sie haben wahrscheinlich aber auch alle mitverfolgt, dass in den letzten 2 Jahren für diese inhaltlichen Erfolge ich bereit sein musste, viel auszuhalten und auch vieles in Kauf zu nehmen. Vom Rattengedicht über die Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen bis hin zu immer wiederkehrenden Einzelfällen. Ich habe trotzdem im Sinne der Sacharbeit nicht bei der erstbesten Verfehlung die Koalition aufgekündigt. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
Er, Kurz, wolle auch weiter für Österreich arbeiten, aber es gebe derzeit keinen Partner dafür. Die FPÖ könne es nicht, die Sozialdemokratie teile seine inhaltlichen Zugänge nicht und die kleinen Parteien seien zu klein, um wirklich Unterstützung sein zu können. Deshalb solle es schnellstmöglich Neuwahlen geben. Darüber hat Kurz auch schon mit dem österreichischen Präsidenten van der Bellen gesprochen. Dieser unterstützt Neuwahlen, wie er in einer TV-Ansprache sagt.
Jetzt muss getan werden, was notwendig ist, um das Vertrauen wiederherzustellen. Die heutigen Rücktritte waren ein erster Schritt. Es darf aber kein Zweifel zurückbleiben, dass nicht einzig das Wohlergehen unseres Landes im Zentrum aller politischen Bemühungen der Verantwortungsträger steht.
Es ist ein Wochenende, das Österreich erschüttert, und die Erschütterungen werden noch lange zu spüren sein.
Ein Überblick über diesen Skandal im Schnelldurchgang von Andreas Rippel aus unserer Politikredaktion. Alles begann also mit einem Video. Einem Video, das der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zugespielt wurde. Beim Spiegel, da musste der Leiter des Hauptstadtbüros, Martin Knobbe, überlegen, wie er damit umgehen soll. Wie kam denn dieses Video eigentlich zu Ihnen?
Also über die genauen Umstände kann ich natürlich nicht sagen, weil wir ja als höchstes Gut unserer Arbeit immer den Quellen- und Informantenschutz haben. Aber üblicherweise ist es ja so, dass entweder tatsächlich das Zeug ungefragt im Briefkasten liegt oder aber, und so verhielt es sich in diesem Fall, Sie bekommen eine Information über andere Leute, mit denen Sie vielleicht auch schon mal zu tun hatten, gesteckt. Das ist erstmal eine Information und dann fragt man weiter und so gelangt man dann irgendwie am Ende an dieses Material.
Es hieß, Sie beim Spiegel und Ihre Kollegen von der SZ, die hätten gewissenhaft geprüft, dass das Video authentisch ist und dann auch nur ausgewählte Passagen veröffentlicht. Erzählen Sie mal, wie so eine Prüfung abläuft und diese Entscheidung. Also ist da eine aufgeregte Redaktionskonferenz oder ist das eher ein kleiner Kreis oder wie ist das?
Nee, das läuft eigentlich alles sehr still und fast nüchtern ab. Tatsächlich ist der Kreis relativ klein, weil die Angst natürlich immer da ist, dass vorab solche Informationen nach außen dringen. Andererseits muss man natürlich alle wichtigen Personen und Institutionen mit einbinden, also Chefredaktion, die juristische Abteilung war von Anfang an mit dabei, unsere Dokumentation, also das Fact-Checking und natürlich die Kollegen, die dann auch sich das Video angucken. Und wir haben halt relativ schnell gemerkt, dass wir mit unseren Mitteln auch begrenzt sind. Und deswegen haben wir auch der Neutralität wegen zwei externe Gutachter eingeschaltet, die das Video daraufhin untersucht haben, a, ob tatsächlich die Personen, von denen die Rede war, auf diesem Video sind. Also die haben dann identifiziert, dass es tatsächlich Heinz-Christian Strache ist und eben Johann Godenus. Und wir haben dann noch ein Institut des Fraunhofer-Instituts mit dazu genommen und die haben das Video speziell auf mögliche Manipulationen untersucht und kamen zu dem Ergebnis, dass hier keine Manipulationen erkennbar sind.
Jetzt gibt es ja schon einige, die sagen, es trifft den Richtigen, aber trotzdem muss man ja sagen, Strache wurde da offenbar eine Falle gestellt. Hatten Sie da auch Bauchschmerzen nach dem Motto, werden wir hier vielleicht als Medium auch instrumentalisiert?
Gut, die Frage haben Sie ja immer, wenn Sie Informationen bekommen. Keine Information, die gesteckt wird oder geleakt wird, ist ohne eine Motivation desjenigen, der dies tut, vorhanden. Und das haben Sie gerade im politischen Bereich natürlich immer.
Was glauben Sie, was ist denn in diesem Fall die Motivation?
Das können wir nicht sagen, weil wir es nicht wissen. Und das ist genau der Punkt. Sie können, ich glaube, Sie können nie bis zum Ende die wahrhaftige Motivation herausfinden. Natürlich haben wir uns damit beschäftigt, wer das sein könnte und haben da auch versucht, Fragen zu stellen, aber irgendwann gerät man da an eine Grenze, weil die Quellen natürlich auch vorsichtig sind und dann zählt am Ende, und das ist das journalistische Prinzip, die Frage der Information, und die Information, die wir da erhalten haben, war von so hoher Brisanz und von so einem hohen Interesse, dass wir entschieden haben, das zu veröffentlichen. Die Bedingung war eben, dass wir feststellen konnten oder für uns sagen konnten, das Video ist authentisch, da ist nichts gefälscht, da ist nichts manipuliert, nichts weggelassen. Und das haben wir ausführlich geprüft. Und als wir diesen Zustand dann erreicht haben, mit noch ein paar Gegenrecherchen, ob dieses Video so plausibel überhaupt entstanden sein konnte, haben wir uns entschieden, das zu veröffentlichen. Und ich würde sogar behaupten, es ist als Journalist unsere Pflicht, das dann zu veröffentlichen, wenn man diesen Status erreicht hat.
Also Sie sagen, die Suche nach der Motivation und nach dem Urheber, die ist mühsam, die hat auch Grenzen. Wie sieht es denn aus mit dem Zeitpunkt? Das wurde ja heimlich gefilmt, 2 Jahre liegen gelassen und dann jetzt eine Woche vor der Europawahl veröffentlicht. Was glauben Sie, warum jetzt?
Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, weil das natürlich möglicherweise mit der Motivation auch zu tun hat. Aber auch hier, als Journalist haben Sie keinen Einfluss darauf, wann Ihnen Material zugespielt wird bzw. freigegeben wird.
Die Öffentlichkeit hat ja bislang nur einen Bruchteil des gesamten Materials gesehen. Kommt da jetzt noch mehr?
Also momentan haben wir das nicht vor, aber ich will das nicht ausschließen, dass wir uns nochmal mit dem Material beschäftigen und sehen, ob es da noch was ist, was veröffentlichungswürdig ist. Wir werden auf keinen Fall das gesamte Video freigeben oder online stellen. Da gab es jetzt auch schon Forderungen.
Warum nicht?
Weil zum Beispiel der Kanzler hat es ja gestern sogar selbst angedeutet, darauf auch diskreditierendes Material über Politiker vorhanden ist, unter anderem über Herrn Kurz selbst, das auf einer reinen Gerüchtebasis beruht und das im Zweifel rufschädigend ist und vor allem die Privat- und Intimsphäre dieser Politiker berühren würde. Da sehen wir überhaupt gar keinen Anlass, das zu veröffentlichen. Wir haben uns auf die Aussagen beschränkt, von denen wir überzeugt sind, dass sie von hohem öffentlichem Interesse sind, dass sie eben eine Bereitschaft des jetzt ja zurückgetretenen Vizekanzlers offenbaren, die entscheidend ist, auch wenn Wähler ihn möglicherweise wieder wählen wollen, weil es dann einfach zur Kenntnis gehört, zu was dieser Politiker bereit wäre.
Hintergründe von Martin Knobbe, dem Chef des Berliner Büros des Spiegel und Leiter der Politikredaktion. Vielen Dank. Wir wollen das vertiefen und einordnen, gemeinsam mit unseren Korrespondenten. In Wien ist Srdjan Govedaretsa, in Brüssel Andreas Meyer-Feist. Srdjan Govedaretsa in Wien, wie haben die Österreicher dieses Wochenende erlebt? Fühlt sich das eher nach Panik oder mehr nach Aufatmen an?
Also das ist eingeschlagen wie eine Bombe hier am Freitag um 18 Uhr. Da sind die Videos veröffentlicht worden und seitdem gibt es im Prinzip kein anderes Thema. Eine Zahl dazu, gestern haben 2,1 Millionen Österreicher alleine im ORF das Statement von Sebastian Kurz live gesehen. Das muss man in Bezug setzen mal 10, wenn man es mit Deutschland vergleichen will. Grundsätzlich hatte man so das Gefühl, dass die Menschen empfinden, hier passiert wirklich etwas Historisches. Es war kaum jemand im Land zu finden, den das kalt gelassen hat. Es hat sich auch daran gezeigt, dass es gestern eine spontane Demonstration gab am Ballhausplatz, da wo Sebastian Kurz sein Büro hat. Da sind dann irgendwann zu Hochzeiten fast 6.000 Menschen gewesen. Also es war schon ein sehr besonderer Tag für Österreich gestern.
Bei der Suche nach den Urhebern des Videos wird ja jetzt munter spekuliert. Das geht von Russland über Jan Böhmermann bis hin zur Sozialdemokratischen Partei Österreichs und dem umstrittenen den israelischen Politikberater Tal Silberstein. Sind Sie denn schon irgendwie schlauer?
Nee, ich kann noch eine Spekulation in die Runde werfen. Im Moment wird spekuliert, ob es möglicherweise das Zentrum von politischer Schönheit, die Aktivistengruppe aus Deutschland sein könnte. Da gibt es Hinweise, die haben das jetzt aber dementiert. Aber wir sind da komplett auf der spekulativen Ebene. Wir haben nichts Handfestes, was irgendeinen Hinweis liefern könnte, wer das war. Die Frage, die sich sonst auch hier stellt und die sich alle stellen, ist, warum nimmt man ein Video im Juli 2017 auf, hat eine Atombombe in der Schublade und lässt sie da 2 Jahre lang liegen und veröffentlicht sie dann eine Woche vor der EU-Wahl. Also das sind Fragen, die werden jetzt, wenn sich das innenpolitische Beben hier ein bisschen beruhigt hat, Österreich ganz lange noch beschäftigen.
Wie könnte denn eine Antwort aussehen auf diese Frage?
Reine Spekulation. Was mich wundert, ist, wenn jemand tatsächlich die EU-Wahl hätte beeinflussen wollen, dann hätte er sich möglicherweise mit dem einen oder anderen Wahlforscher unterhalten und die hätten ihm gesagt, dass es jetzt eigentlich zu spät sei. Denn es dauert etwas länger, bis solche Ereignisse sich sozusagen auf die Wahlentscheidung der Menschen Einfluss nehmen. Denn jetzt ist es erstmal ein Medienthema, dann muss sich das irgendwie an den Stammtischen setzen und dann müssen die Leute das verarbeiten und erst dann wird es zur Wahlentscheidung. Deshalb ist es eigentlich ein verwunderlicher Zeitpunkt und ich habe, um ehrlich zu sein, darauf keine Antwort.
So ganz überraschend kam es ja dann aber doch nicht. Sebastian Kurz von der Österreichischen Volkspartei, der Bundeskanzler, der hat ja immer wieder gesagt, nur mit der FPÖ, der Freiheitlichen Partei, da kann ich meine politischen Inhalte umsetzen. Und er hat dafür sehr viel in Kauf genommen. Zu vielen Skandalen der FPÖ in der Vergangenheit hat er nichts gesagt. Nicht umsonst war ja 2018 schon das Wort des Jahres in Österreich Schweigekanzler. Wie hoch war jetzt letztlich der Preis, den er für die Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten zahlen musste?
Ja, wenn man ihm gestern zugehört hat, dann hat er das so ein bisschen auf diese Ebene gehoben. Ich musste sehr viel ertragen, das fiel zu mir schwer gefallen, ich musste einige Male auch schlucken. Und das nehmen ihm Menschen jetzt gerade hier in Österreich übel, weil er es so dargestellt hat, als wäre das im Prinzip ein Unwetter gewesen, das über ihn hinweggefegt sei. Es hätte es gar keine Alternative dazu gegeben. Tatsächlich war Sebastian Kurz aber derjenige, der die Koalition mit der FPÖ auch eingegangen ist. Er sagt immer wieder, es gab keine andere Möglichkeit. Das ist ein bisschen umstritten, weil es gab schon eine Handreichung von der SPÖ nach der Wahl 2017, aber das ist jetzt in die kollektive Vergessenheit irgendwie geraten. Also Sebastian Kurz muss sich schon dieser Frage stellen, dass das eine Partei war, die er in die Regierung geholt hat und zu der er auch in den letzten 1,5 Jahren ein sehr harmonisches Verhältnis gepflegt hat nach außen hin.
Jetzt ist die Koalition trotzdem zerbrochen. Warum war Sebastian Kurz nicht so konsequent und hat dann auch die anderen FPÖ-Minister aus seinem Kabinett geworfen? Die Opposition hatte das ja gefordert.
Ja, das ist jetzt erstmal nicht seine Entscheidung. Das muss er mit dem Bundespräsidenten besprechen. Was sich viele gefragt haben, ist, der gestrige Tag war ja davon geprägt, dass Sebastian Kurz für 14 Uhr ein Statement angekündigt hatte. Alle haben dann auf die Entscheidung gewartet, wie soll es weitergehen. Aus seinen Kreisen hieß es, der Kanzler weiß schon ganz genau, was er sagen will. Dann hat es bis 19.45 Uhr gedauert und alle haben sich gefragt, warum braucht er so lange? Er hat dann später gesagt, genug ist genug. Das hätte er aber auch am Abend vorher wissen können. Und es drängt sich der Eindruck auf bei vielen Menschen, er hat dann doch irgendwie versucht, die Koalition mit der FPÖ zu retten. Es heißt jetzt, er habe versucht, den Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ, eine sehr umstrittene Figur hier in Österreich, wegzuverhandeln. Das hat dann die FPÖ nicht akzeptiert. Und auch diese Fragen muss sich Sebastian Kurz jetzt gefallen lassen. Wenn genug ist genug der Grund war, war das auch am Freitag um 18 Uhr schon der Fall. Warum hat er dann so lange gewartet?
Andreas Mayer-Feist in Brüssel, wir stehen eine Woche vor der Europawahl. In den ersten Ländern, da geht es sogar schon am Donnerstag los. Wie groß ist denn der Schock in Europas Hauptstadt? So ein Hammer jetzt ausgerechnet so kurz vor der Wahl.
Ja, aus Brüsseler Perspektive ist das ein Hämmerchen, muss ich mal sagen. Also das sind nicht genügend Wähler, um wirklich etwas zu bewirken auf europäischer Ebene. Und natürlich gibt es die Spekulation, die Wahlbeteiligung könnte theoretisch steigen, weil es die erste Wahl nach diesem Skandal ist, könnte aber auch sinken, weil die Wähler frustriert sind. Hilft es denn den europafeindlichen, den rechtsnationalen Parteien, wird hier auch diskutiert. Man darf nicht vergessen, im Europaparlament bilden ja die Lega, die italienische Lega von Matteo Salvini und die FPÖ zusammen mit der französischen Nationalen Sammlungsbewegung, ehemals Front National von Marine Le Pen, die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit. Da sind im Moment 37 Parlamentarier, also das österreichische Gewicht gegenüber Italien und Frankreich ist da nicht sehr groß. Und man hofft eben nach wie vor, dass diese ja rechtsnationale Fraktion eben nicht nur 37 Abgeordnete dann nach der Europawahl hat, sondern mehr als 60. Man will auch expandieren, man will mit anderen zusammengehen, mit anderen Parteien, die da noch nicht dabei sind, zum Beispiel mit Fidesz. Da ist man im Gespräch aber noch nicht so richtig zu Potte gekommen. Und da fängt es interessant an für Europa. Also schaffen wir es wirklich dann auch noch weiter, sich mit anderen Parteien zusammen zu tun und dann eine ganz große Fraktion zu, oder ist das dann jetzt eher der Hemmschuh, dass das, was in der FPÖ jetzt passiert ist, doch viele abschreckt und dass es vielleicht dann nicht so gut aussieht für diese politischen Kräfte im Europaparlament nach der Wahl?
Was heißt das denn jetzt für Österreichs Rolle in der EU? Wird jetzt dieses ohnehin schon kleine Land noch weniger gewichtig sein?
Ja, weniger gewichtig war es eigentlich schon immer. Also das muss man ganz klar sagen. Gewichtig war es mal um 2000. Da gab es ja Sanktionen, als schon mal eine schwarz-blaue Koalition da war, die dann sanktioniert wurde. Jörg Haider spielte damals eine große Rolle. Und inzwischen ist das weniger geworden. Sebastian Kurz hat hier immer gesagt, er sieht sich als Brücke zwischen West und Ost. Und er hat ja auch versucht, zum Beispiel mit Russland etwas zu machen, wo andere gesagt haben, nein, das wollen wir jetzt gerade nicht. Wenn es um die Sanktionen geht, also muss die Sanktionspolitik gegen Russland weiterverfolgt werden oder nicht? Österreich war da eher auf Seite Russlands und deswegen sind natürlich jetzt auch wieder Spekulationen da, ob Russland bei dieser ganzen Sache in Österreich seine Finger im Spiel hat. Kein Wunder nach dem, was passiert war. Aber das sind natürlich die Diskussionen jetzt. Erstmal geht es für Österreich darum, ja, überhaupt Ansehen zu erhalten. Und das hat ja der Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch heute gesagt. Wir müssen sehen, dass wir hier eine stabile Politik machen und wir müssen schon uns Sorgen machen um unseren Ruf in Europa. Und damit hat er wohl sehr recht, wenn man sich hier die Reaktion in Brüssel anschaut.
Sejan Gorvedaraza in Wien und Andreas Mayer-Feist in Brüssel. Vielen Dank für die Einschätzung. Das Scheitern der Koalition in Österreich hat sich also angedeutet. Wir haben darüber gesprochen. Man hätte es sogar noch früher wissen können, meint Eberhard Nembach, der Leiter unserer Politikredaktion.
HR Info. Kommentar.
Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen. Das hätte Sebastian Kurz auch vorher wissen können. Ja, mir ist auch schlecht geworden, als ich mir die Ausschnitte aus dem Video angesehen habe. Aber ganz überrascht war ich nicht. Jetzt sagt Kanzler Sebastian Kurz plötzlich, die FPÖ kann es nicht. Stimmt. Das wussten wir aber vorher schon. Die Entscheidung, sich auf die FPÖ zu stützen, war von vornherein falsch. Oder wäre etwa alles in Ordnung, wenn es das Video nie gegeben hätte? Heinz-Christian Strache ist die FPÖ. Er ist Kopf und Herz der Partei und er ist sich in dem Video durchaus auch selbst sehr ähnlich. Dass er und seine Vertrauten Politik als rücksichtslosen Kampf betrachten, das ist schon lange sichtbar. FPÖ-Politiker setzen sich ganz offen dafür ein, Ämter, Behörden, Verbände und Medienunternehmen umzufärben, wie das in Österreich verharmlosend heißt. Gemeint ist, kompetente Frauen und Männer aus Ämtern und Funktionen drängen und dann eigene Parteigänger so positionieren, dass ein starkes und rücksichtsloses Netzwerk entsteht. Politik als Beutezug, als Kampf um Vorherrschaft. Mit Demokratie hat das nichts zu tun. In der Demokratie geht es um Ausgleich der Interessen, um Kompromisssuche und darum, auch für diejenigen Verantwortung zu übernehmen, von denen man nicht gewählt wurde. In Österreich gibt es eine ungute Tradition der Farbenpolitik und auch der sogenannten Freundalwirtschaft. Aber die FPÖ betreibt das alles mit einer nie gekannten Unverfrorenheit. Mit solchen Parteien ist kein Staat zu machen. Das gilt nicht nur in Österreich. Die Haltung, dass Politik Kampf ist, wo es Sieger und Besiegte geben muss, die hat etwa auch Alexander Gauland von der AfD gezeigt, als er nach der Bundestagswahl über Angela Merkel sagte: Wir werden sie jagen. Ich bin der Überzeugung, dass mit einer solchen politischen Haltung nirgendwo Staat zu machen ist, auch bei uns nicht. Das sollten sich alle anschauen, die in Deutschland und anderswo über neue Koalitionsmöglichkeiten nachdenken. Zum Beispiel nach den kommenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und was heißt das für die Europawahl? Ich habe da eine klare Haltung. Für mich kommen nur Parteien in Frage, die ernsthaft an guten Lösungen für die gesamte Gesellschaft interessiert sind, die nicht ausschließen, sondern integrieren, die nicht übernehmen, dominieren und Freunde begünstigen wollen, sondern nach guten Lösungen suchen, auch gemeinsam mit politischen Konkurrenten. Diese Bedingungen erfüllen längst nicht alle Parteien auf dem Europawahlzettel. Am kommenden Sonntag haben wir die Wahl.
Die Meinung von Eberhard Nembach aus unserer Politikredaktion. Das politische Beben in unserem Nachbarstaat, sowas geht auch nicht spurlos an der Bundespolitik vorbei. Schon gestern war die Aufregung groß. Heute hat sich dann auch der Außenminister zu Wort gemeldet. Er war im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Da ist unsere Korrespondentin Angela Ulrich und hat zugehört. Wie schätzt denn Heiko Maas die Situation ein?
Na, er sagt, das ist ein neuer Tiefpunkt der politischen Kultur. Da war also wirklich ein Außenminister, der auch ziemlich erschüttert war und der sagt, dass er jetzt mal schauen will, wie sich das auf die Europawahl auswirkt, ob die Menschen quasi nochmal, ob ihnen die Augen geöffnet werden, dass man mit Rechtspopulisten eben überhaupt nicht zusammenarbeiten dürfe. Denn Heiko Maas sagt, das ist eine Affäre, die natürlich weit über Österreich hinausgeht. Er erinnert an die AfD, ein Spendenskandal nach dem anderen jagt diese Partei. Sagt er insofern, die sollen jetzt mal ein bisschen sich auch an die eigene Nase fassen und er appelliert an die Wähler, dass man Rechtspopulisten eben nicht stark werden lassen darf. Das würde für Europa nichts Gutes bedeuten, sagt der Bundesaußenminister hier im Bericht aus Berlin.
Es gab ja am Samstag schon jede Menge Reaktionen im politischen Berlin. Wie fällt denn jetzt so mit etwas Abstand das Zwischenfazit aus? Erholt sich Berlin von diesem Schock?
Naja, viele sagen, wir wollen uns gar nicht so richtig erholen, denn vielleicht führt das ja dazu, dass die Rechtspopulisten jetzt auch bei der Europawahl nochmal einen Dämpfer bekommen und man rangelt so ein bisschen in der Abgrenzung gegen rechts. Zum Beispiel hat Andrea Nahles, die SPD-Chefin, nochmal der CDU vorgeworfen, Annegret Kramp-Karrenbauer, ja, dass sie sich lange im Glanz der rechtspopulistischen Partei, die ja mit ihrem eigenen Partner, dem konservativen Bundeskanzler in Österreich in einer Koalition ist, gesonnt habe und jetzt bekäme man wohl kalte Füße. Also Nahles versucht das auch so ein bisschen in Kritik umzumünzen. Allerdings von der CDU kommt auch noch mal ein klares Dementi. Mit rechtspopulären Parteien wolle man überhaupt nicht zusammenarbeiten. Und das war auch der Tenor ganz klar von Grünen und Linken schon gestern, die gesagt haben, da sieht man, wes Geistes Kind die sind und da muss man einfach ganz vorsichtig sein.
Für die AfD ist das ja auch keine ganz einfache Situation. Schließlich ist die FPÖ sowas wie die Schwesterpartei in Österreich. Wie geht denn die AfD jetzt damit um?
Na, da war beredtes Schweigen zu hören quasi in den letzten vielen Stunden. AfD-Chef Jörg Meuthen, der war in Italien gestern bei einer Kundgebung mit dem italienischen Rechtspopulisten Salvini. Und da an dem Rande dieser Kundgebung hat Meuthen schon nochmal gesagt, also wir stehen weiter zu unserem Partner FPÖ und das sei doch nur ein so wörtlich singulärer Vorfall gewesen. Also man wolle eben dem Partner nicht in den Rücken fallen. Allerdings, heute Abend ist ja auch Jörg Meuthen bei Anne Will im Ersten nochmal zu Gast. Ich bin gespannt, ob sie diesen Kurs quasi beibehalten werden, denn weitere treue Schwüre zur FPÖ und zu Strache hat man doch von der AfD bisher nicht hören können. Also vielleicht kommt da doch nochmal ein bisschen mehr Selbstkritik.
Informationen von Angela Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio. Eine Woche vor der Europawahl steht Österreich vor einem Scherbenhaufen der Politik. Das war HR Info Politik mit einer Sonderausgabe zum Bruch der Regierung in Österreich. Den Podcast zur Sendung gibt es wie immer auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.